Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit. Herzlich willkommen zu unserem Themenschwerpunkt Kapitalismus neu gedacht. Und wenn wir den Kapitalismus neu denken, dann müssen wir natürlich auch über das liebe Geld reden. Und genau deshalb habe ich heute drei Gäste in diesem Podcast. Es ist das erste Mal überhaupt, dass ich drei Menschen zeitgleich interviewe. Und zu Gast sind heute Sven Franke, Stefanie Hornung und Nadine Nobile. Sven Franke war in der allerersten Arbeitsphilosophenrunde, in der ersten Staffel, wenn man so sagen will, mehrfach dabei. Nadine Nobile war auch schon in diesem Podcast und Stefanie Hornung ist das erste Mal zu Gast. Alle drei beschäftigen sich mit dem Thema New Pay. Alle beschäftigen sich seit vielen Jahren damit, was das Geld, was die Bezahlung mit uns macht. Und genau darüber sprechen wir. Wir sprechen über die Haltung zum Thema Geld. Wir sprechen über Glaubenssätze. Wir sprechen über leistungsgerechte Vergütung. Was heißt überhaupt etwas leisten? Was macht das mit uns als Individuum? Was macht das aber auch mit unseren Organisationen und damit dann auch mit unserer Gesellschaft? Wir haben uns Zeit genommen, das Thema ein bisschen tiefer anzugehen. Ich hoffe, du kannst dir die Zeit nehmen. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Spaß jetzt mit Sven, Stefanie und Nadine. Los geht's. Na, aber wenn wir über Geld reden, dann interessiert mich natürlich, hat sich, seitdem ihr euch mit dem Thema New Pay beschäftigt, mit den ganzen Themen, die da drumherum schwirren, hat sich euer Blick auf das Thema Geld geändert oder sagt ihr es immer noch das Gleiche? Also Gewinnmaximierung, ich habe hier irgendwie ein paar hundert Euro netto im Monat mehr, das wird jetzt groß gefeiert, oder sagt ihr, na, das Thema Geld, das sehe ich heute schon ganz anders.
Du meinst für uns persönlich unsere Einstellung zum Geld oder ja, wie wir Geld allgemein sehen?
Ja.
Also wenn ich so auf mein persönliches Verhältnis zu meinem Gehalt oder auch zu Geld an sich betrachte, muss ich sagen, es hat sich noch vieles deutlich entspannt. In meinem Blick auf mein Honorar, darauf, was ich auch im Verhältnis zu anderen verdiene, mir ist so in den letzten 2-3 Jahren so bewusst geworden, am Ende, es hat nichts mit mir als ganze Person zu tun, sondern vielmehr um Zahlungsfähigkeit, Zahlungsbereitschaft von Organisationen und Zuschreibungen, die erfolgen, die aber nichts mit meiner Person zu tun hat, sondern vielmehr mit eben der Zuschreibung, die die anderen tun. Und ich kann das für mich mittlerweile wirklich sehr gut voneinander trennen. Und das hat gar keine Emotionalität mehr für mich, die es früher einmal hatte. Also so nach dem Motto Selbstwert und Gehalt. Und das ist auch so eins der Themen, die ich gerne trennen würde. Ne? Selbstwert und Gehalt, das ist nicht hilfreich, auch nicht für den Diskurs darüber.
Ich glaube, was uns sehr stark geholfen hat, ist so ein kleiner Hack, mal wirklich drauf zu schauen, was braucht man wirklich. Also gar nicht so dieses Thema Maximierung zu denken, sondern erstmal hinzuschauen, was brauche ich denn wirklich, damit mein Leben funktioniert. Und das war für uns ein Riesenschritt. Das ermöglicht uns einfach so viel zu wissen, was wir brauchen und unsere Zeit viel, viel besser einzusetzen, auch für andere Themen.
Ja, für mich war es auch so, ich habe mich viel mit Motivationsforschung jetzt beschäftigt in letzter Zeit und habe dann gemerkt, ich werde auch so selbst ein bisschen zum Anschauungsobjekt und beobachte mich selbst dabei, wie ich reagiere auf bestimmte Situationen oder bestimmte Geldflüsse, die bei mir eingehen oder halt nicht eingehen. Was passiert mit mir, wenn ich in einem Jahr jetzt so als Selbstständige mal weniger verdiene als im Jahr davor? Was macht das mit mir? Und wir wissen ja aus der Motivationsforschung, dass uns Verluste sehr schmerzen, mehr als die Verlockung von Gewinn. Und was löst es dann bei einem selbst aus? Und da habe ich ja selbst schon einen anderen Blick auf mich und das, was bei mir so geldmäßig passiert, gefunden.
Ja, weil ich meine, auch in der Corona-Zeit haben das ja sehr viele erlebt, dass man was verliert. Also was heißt verlieren? Dass man weniger verdient als im Vorjahr. Das war, glaube ich, bei sehr vielen Menschen so. Egal, ob angestellt in Kurzarbeit oder halt selbstständig und irgendwelche Aufträge brechen weg oder man darf de facto nicht arbeiten, weil es verboten ist. Das habe ich auch gemerkt. Ich habe auch bei mir gemerkt, dass ich einen anderen Bezug bekommen habe, dass ich gesagt habe, es war nicht so ganz konsequent, wenn, wie du gerade sagtest, ne, überleg dir, was du brauchst, dass dein Leben funktioniert. Ich habe mehr verdient, als ich brauche. Trotzdem habe ich dann so gesagt, ja, das reicht ja und so, alles gut. Aber, und ich muss das ansprechen, weil ich hatte heute einen crazy Tag. Ich bin irgendwie mit der Bahn von Berlin nach Nürnberg gefahren, 2:51. Und in diesen 2:51 habe ich 3 Anfragen bekommen, die alle in der nächsten Woche stattfinden, also in den nächsten 8 Tagen, um genau zu sein. Und ich habe in diesen 3 Stunden nicht nur 3 Anfragen bekommen, sondern auch 3 Zusagen. So. Und dann, als ich dann im Hotel saß, habe ich dann erstmal so, ah, wie viel ist denn das jetzt mehr? Und dann habe ich das direkt so umgerechnet. Also wo ich dachte, boah krass, ich habe doch gedacht, ich bin befreit von diesem. Aber ich habe dann erstmal wieder so, boah, das ist ja, boah, da habe ich ja da gar nicht mit kalkuliert, so, ne? Weil es ist ja jetzt ist irgendwie das, also der Monat ist ja, und jetzt kommt so ganz kurzfristig und also 3 Sachen innerhalb von 3 Stunden. Das klingt jetzt irgendwie ausgedacht, aber es war wirklich so. Und dann habe ich gedacht, ja Mist, falle ich jetzt wieder zurück in die alte Denke. Also das war so, ja, und Nadine, wenn du sagst, Selbstwert und Geld, da ist ein Unterschied. Und ich habe gedacht, cool, ich bin jetzt nur noch beim Selbstwert. Und dann auf einmal kommt diese Geldkeule wieder hoch. Ja, ich musste gerade an mir zweifeln, wenn ich ganz ehrlich bin.
Und das Interessante ist ja, ja, da kommt ein Geldfluss oder ein Geldfluss auf dich zu. Und gleichzeitig ist dieser Geldfluss ja nicht umsonst. Du zahlst dir einen Preis dafür, für diesen Geldfluss. Und ich glaube, es wäre hilfreich, wenn wir immer mal wieder hinterfragen, welchen Preis zahlen wir denn für den Geldfluss oder für ein Mehr an Geldfluss, der dann uns zuströmt durch gewisse Aspekte. Also wenn du jetzt sagst, hier, ich habe in 8 Tagen nochmal 3 extra Termine, das wird dich einiges kosten an Energie, an Fokus, an Freizeit, an frei verfügbarer Zeit oder sagen wir es mal so. Und ich glaube, dieses Ausbalancieren, auch wie wollen wir es denn für die Zukunft haben? Welche Rahmensetzung wollen wir uns selbst geben, jeweils individuell, ist, glaube ich, etwas, was auch helfen kann, sich auch von diesen Aspekten ein Stück weit gedanklich zu befreien. Also welche Funktion hat denn Geld für mich? Wir sprechen ja auch von Finanzmitteln. Und wenn es ein Mittel ist, wofür dient dann dieses Mittel?
Ja, guter Punkt. Also ich habe dann, die Woche ist eh schon krass, so, und dann kam das jetzt noch dazu und dann habe ich sogar, dann war so im Freeletics, das ist so eine Sport-App, da gibt's den Begriff der Hell Week, wo man so, man macht dann immer so 3 bis 4 Mal so pro Woche da seine Übung und dann in der Hell Week macht man dann jeden Tag eine und dann mehrere und so völlig übertrainiert so, ne? Und dann habe ich so gedacht, oh, das ist jetzt meine Hell Week. Also ich habe mich gefreut und dann Selbstwert, ne? Dann boah, krass, ich bin ja so busy. Und ich habe mir in der Corona-Zeit jetzt nicht geschworen, aber es war, weil ich noch nicht so weit war wie du, Sven, aber so kurz davor, ach, ich habe jetzt ein ganz anderes Verhältnis. Und irgendwie kam es dann doch nicht. Ne? Und deshalb, okay, also spannend. Also, weil ich bin mir ja sicher, ihr habt auch diese Situation, wo es eine Woche gibt oder wo es Tage gibt, wo ihr sagt, boah, das ist jetzt alles ein bisschen viel. Aber man könnte das ja noch mitnehmen. Seid ihr da so konsequent? Denkt ihr dann anders darüber nach?
Also ich bin da total inkonsequent und mir fällt es unheimlich schwer, auch die Dinge dann einfach mal liegen zu lassen oder auch die Tätigkeiten wertzuschätzen, die nicht bezahlt sind. Also ich könnte mich ja auch entscheiden und sagen, ich möchte jetzt nicht arbeiten heute. Ich habe als Freie die Möglichkeit, jederzeit mit Freunden mich zu treffen oder irgendwas anderes zu tun. Aber mir ist auch aufgefallen, wie schwer es ist in unserer Gesellschaft, Dinge, die nicht bezahlt sind, wertzuschätzen. Und das sehen wir ja auch ja, bei vielen Frauen, die zum Beispiel zu Hause die Familienarbeit, die Care-Arbeit übernehmen, dass das Arbeit ist, die nicht bezahlt ist. Und das ist auch ein Gedanke, der mich immer wieder beschäftigt. Also einer bezahlt immer und in dem Fall die Frauen. Oft sind es auch, ja, sind auch andere Dinge nicht eingepreist in dem, was dann andere für ihre Tätigkeiten bekommen.
Also ich habe gerade jetzt nochmal nachgedacht, so dass, so wie du es formuliert hast, hat sich so angefühlt, ich tue das für das Geld. Also ich entscheide mich dafür, weil ich auf diesen Geldfluss spekuliere oder diesen haben will. Und ich muss sagen, für mich ist es eher so, ja, ich möchte Dinge möglich machen. Also so habe ich es verstanden, ich möchte da nicht zu nahe treten. Ne? Aber ja, ja. Für mich ist es eher so, ja, ich kriege eine Anfrage oder jemand fragt mich nach Unterstützung. Und dann ist erstmal für mich weniger relevant, ist das jetzt bezahlt oder nicht bezahlt, sondern ich habe in mir so diesen Drang, ich möchte helfen und unterstützen. Ich möchte Dinge möglich machen. Und den Preis, den ich dann dafür bezahle, Dinge möglich machen zu wollen für Menschen, die auf mich zukommen, ist, dass ich immer wieder auch schauen muss, so wie geht's denn mir mit meiner Selbstfürsorge? Wie achte ich denn auf mich, dass ich in so einem Zustand bin, dass ich eben auch, ja, dass ich gut sein kann und eben der Stress, dass ich den auch gut handeln kann, ne, so innerlich. Aber das ist nicht, weil ich das tue für das Geld oder weil es da Geld gibt, sondern weil ich die Dinge allgemein möglich machen will. Also ich glaube, deswegen.
Ja, aber da sind wir gleich. Ja, aber da möchte ich kurz nochmal klarstellen, also ich habe das nicht genommen, weil ich sage, es war auch einmal für einen Kumpel, Freundschaftspreis, also habe ich es definitiv nicht fürs Geld gemacht, aber irgendwann fing ich an, drüber nachzudenken. Also es war im ersten Impuls, boah, cool, da habe ich Bock drauf, ne, auch eine Geschichte auf Englisch, boah, cool, da kann ich das auch nochmal, ne, so, ich mache sehr viel auf Englisch gerade, das kommt genau richtig, ne, so, zwischen zweimal Englischunterricht dann Und dann im zweiten Schritt fing ich dann an, so, wie viel ist denn das jetzt mehr? Also das war, ne, also deswegen meine ich, eigentlich dachte ich, bin ich schon drüber hinaus und dann kam es doch wieder, ne? Das war so, aber ja, sorry, Steffi, bin dir ins Wort gefallen.
Ja, also mir geht es zumindest so, ich bin ja natürlich eine Getriebene von dem Thema New Pay auch. Ich möchte die Arbeitswelt verändern, ich möchte unsere Haltung zum Thema Geld verändern und natürlich treibt mich das dann immer wieder und dann geht es mir auch so, dass es natürlich dann in dem Moment nicht um das Geld geht, aber wenn man dann mal genau hinterfragt, steckt da vielleicht doch was anderes dahinter? Geht es mir vielleicht doch darum, dass ich gesehen werden möchte mit dem Thema? Also natürlich hängt das auch immer sehr stark damit zusammen, dass wir Resonanz wollen von anderen Menschen, dass wir den Austausch suchen und auch quasi was bewirken wollen und was zurückbekommen dadurch. Ne? Und das ist auch das, glaube ich, was uns oft treibt. Und andererseits ist es klar, wenn wir uns mit den Zahlen beschäftigen, das ist quasi diese Geldfixierung, die kann dann einfach auch mal entstehen in dem Moment, ne? dass man halt quasi so ein bisschen in dieses Modell des Homo economicus fällt, den Nutzenmaximierer in sich entdeckt und dann vielleicht doch auch mal vielleicht gerade nicht so über die Tätigkeit nachdenkt, um die es einen eigentlich geht.
Wenn du sagst, du möchtest die Arbeitswelt verändern, du möchtest die Haltung zum Thema Geld verändern, was genau meinst du damit? Also findest du, dass dann die bisherige Haltung der Allgemeinheit, der Gesellschaft, der Organisationen, der Individuen, was genau, dass die vielleicht nicht so ist, wie sie sein könnte?
Ja, in den 3 oder 4 Jahren, die wir uns jetzt mit dem Thema beschäftigen, haben wir eben gemerkt, dass beim Thema Geld, Gehalt, Vergütung ganz viele Glaubenssätze unterwegs sind, die wir halt so, denen wir uns gar nicht bewusst sind. Und das sind teilweise historisch gewachsene Systeme, die wir, die mal ihren Sinn hatten, dass sie so entstanden sind, die wir aber heute nicht mehr hinterfragen. Also wir haben Tarifsysteme, wir glauben daran, dass der Markt die Gehälter reguliert, zum Beispiel. Und ja, wir denken, dass sich Leistung lohnen muss. Das sind alles so Glaubenssätze. Und sobald man dann mal so ein bisschen reinpiekst und fragt, ja, was steckt eigentlich dahinter? Was ist Leistung? Was kann der Markt abbilden? Dann kommen große Fragezeichen. Und da sich auch damit zu beschäftigen, ja, wo kommt das eigentlich her, da auch tatsächlich diese persönliche Auseinandersetzung mit dem Thema und aber auch vielleicht die historische und gesellschaftliche zu fördern, um vielleicht so ein bisschen einen aufgeklärteren Blick auf das Thema zu werfen.
Also der Kernpunkt ist, sich von dem Leistungsgedanken zu lösen. Und das ist so tief verwurzelt, das Thema Leistung. Wir wollen leisten. Gleichzeitig muss man sich bewusst machen, Leistung kommt aus dem Akkordlohn, wo es total simpel war, Leistung zu messen, weil Menschen die gleiche Tätigkeit gemacht haben oder das gleiche Teil gefertigt haben und du einfach nur abzählen musstest. Ja, dann kam irgendwann Qualitätskontrolle drauf, aber selbst dann war es noch einfach. Das Problem ist, diese Jobs haben wir nicht mehr und wir versuchen auf Dienstleistungsjobs das Thema Leistung anzuwenden und das geht nicht. Ich glaube, das ist so die große Herausforderung, das ist die große Veränderung. Wie messe ich denn Mehrwert, wenn es nicht Leistung ist?
Aber was ist es dann, wenn du es nicht Leistung nennst? Also wenn jemand zur Arbeit geht und kreativ ist, dann was macht der, wenn er nicht leistet? Welches Wort würdest du da nehmen?
Nee, er stiftet Mehrwert für die Organisation. Ob das immer Leistung ist, so klassisch, wie wir sie im Kopf haben. Weil mit Leistung verbinden wir irgendwas Messbares.
Ja, okay.
Die Kreativleistung ist nicht immer messbar.
Und was die Problematik noch verschärft, wenn wir auf Leistung blicken, dann blicken wir vor allem auch auf Aktivität. Und dann fragt man sich manchmal, wo kommt denn die ganze Arbeitsverdichtung eigentlich her? Ja, auch von einem Glaubenssatz, wir müssen leisten, wir müssen etwas tun. Und manchmal stiftet man vielleicht den größeren Beitrag, wenn man Dinge nicht tut, sich selbst enthält, die Dinge auch mal sein lässt, auch überprüft, was wollen wir, was müssen wir denn überhaupt tun, womit leisten wir einen wirklichen Mehrwert für Kunden, für Kollegen, für die Gesellschaft. Aber wenn wir auf Leistung schauen, dann ist es immer diese Aktivität, die wir beobachten wollen und die wir zeigen wollen. Und das ist, glaube ich, auch so ein, was Steffi auch sagte, von wegen Glaubenssatz, ja, was belohnen und entlohnen wir dann am Ende in der Organisation? Ist es wirklich das, was uns weiterbringt? Oder das nur das, was wir beobachten können auf eine sehr einfache Art und Weise?
Ja, häufig ist es zum Beispiel einfach nur Mühe oder es ist nur Arbeitszeit oder es ist nur Einzelkämpfertum, dass man beweisen kann, man ist selbst der oder die Tollste. Und im Endeffekt, also das sehen wir ja sehr stark, dass sich die Arbeitswelt gewandelt hat, dass wir mehr auf Teamarbeit schauen müssen und dass es stärker auf Kooperation und Kollaboration auch ankommt. Und dann zu definieren, was ist Leistung? Also ein Beispiel, was mich jetzt zum Beispiel beschäftigt hat, ich komme ja aus Tübingen und hier sitzt die Firma CureVac, die ja auch in Covid-Impfstoff entwickelt hat. Und wenn wir uns mal anschauen, ja, wie entsteht eigentlich ein Impfstoff? Da denkt man irgendwie, da gab es bestimmt so einen genialen Erfinder hier, ne? Der hat diesen Impfstoff in die Welt gebracht. Aber ja, wenn man dann zum Beispiel Steve Pascolo zuhört, der ist inzwischen aus der Firma ausgetreten und ist einer der Mitgründer. Wenn er dann so aufzählt, wer könnte vielleicht zukünftig der Nobelpreisträger sein für diese Erfindung, dann sind da mindestens 10 Namen im Raum. Also was ist dann Leistung? Wer hat jetzt was dazu beigetragen, dass dieser Impfstoff in der Welt ist?
Ja, da kommt auch dieses Romance of Leadership mit rein, ne, wo man dann sagt, okay, das ist so eine Person oder was wir auch haben, irgendwie, keine Ahnung, ein Fußballspieler, der hat das Team geführt oder der tolle Trainer und so, aber eigentlich ist es ja eine Mannschaftsleistung und trotzdem versuchen wir immer einzelne Personen da rauszuheben, die vielleicht in dem Spiel besser waren oder in der Saison, auch hier wieder irgendwelche Statistiken, besonders weit gelaufen oder die meisten Vorlagen gegeben, aber was mit dem, der die Vorvorlagen gegeben hat oder so, das wird nicht getrackt und nicht gewertet, kommt in keine offizielle Statistik. Ja, also ich finde diesen Begriff Leistung, ich hänge da irgendwie dran. Auf der einen Seite kann ich das nachvollziehen, aber vielleicht ist mein Glaubenssatz auch schon so tief, dass ich da mich nicht davon lösen kann. Ich kann es nachvollziehen, wenn wir sagen, dass wenn man etwas leistet, dann ist es irgendwie überprüfbar, messbar und so. Ja, aber ist es so, dass Organisationen nur das honorieren? Und was würden die anderen tun? Also wie geht man da voran? Also ich verstehe den Punkt, aber mir fehlt noch das darüber hinaus. Also was ist das Neue dann? Also was ist das Gegenteil zu leisten? Wie messe ich das oder wie honoriere ich das? Wie machen das Organisationen?
Und das ist genau die Herausforderung, die wir auch Organisationen stellen. Nämlich genau, also wenn wir mit Organisationen starten, ist das natürlich in den Köpfen. Ne? Wir wollen irgendwie eine faire, leistungsgerechte Vergütung. So, das ist so eine Standardaussage. Und erstmal ein schöner Wunsch. Und dann zu fragen, was ist denn für euch Leistung? Dabei scheitern schon 80% der Organisation zu beschreiben, was Leistung ist. Und die anderen 20% kriegen die Herausforderung, ja, wenn du Leistung beschreiben kannst, wer kann denn das beurteilen? Wer kann denn das messen? Da hast du auch noch mal ein paar Organisationen, die scheitern. Das heißt, wir müssen uns von diesem Leistungsgedanken verabschieden und gleichzeitig wollen wir Gehaltsunterschiede machen. Das heißt, worauf basieren Gehaltsunterschiede? Und das ist für Organisationen sehr schwierig. Wir merken, dass das so auf eine Formel abgefahren wird, dass man überlegt, ob man das in eine Formel machen kann oder zu trennen, wirklich die Stelle von der Person zu trennen und zu sagen, ich bewerte einerseits erstmal diese Stelle. Und machen Preis für die Stelle, egal wer drauf sitzt, und guck mir dann den Menschen an. Und den einzelnen Menschen anzuschauen, dann gibt's 150 verschiedene Möglichkeiten, einen Menschen zu bewerten. Und zu sagen, okay, was ist mir denn wichtig, wenn einer in unserer Organisation anfängt? Ist es wichtig, dass er eine bestimmte Schulbildung mitbringt? Ist es wichtig, dass er Vorwissen mitbringt? Ist es wichtig, dass er Berufserfahrung mitbringt? Also so ganz viele Aspekte, die man dann an so eine Person knüpfen kann. Und auch hier zu unterscheiden zwischen einem, der neu in die Organisation kommt, den ich nur aus dem Bewerbungsgespräch kenne, und einem Mitarbeitenden, der schon länger in der Organisation ist. Möglicherweise ändern sich da die Bewertungskriterien. Weil faktisch werden Unterschiede gemacht. Und der Punkt ist, woran mache ich diese Unterschiede wirklich fest, sodass es nachvollziehbar ist? Mhm. Weil das ist ein Thema bei New Pay, ist das Thema, es muss nachvollziehbar sein. Und damit schließe ich den Kreis zur Fairness.
Also ich glaube, bei Leistung kommt es schon auch auf die Frage an, so auf ein bisschen das größere Bild. Was möchte die Organisation eigentlich bewirken? Wo möchte sie hin in Zukunft? Und also wir reden ja heute auch so ein bisschen darüber, den Kapitalismus neu zu denken. Also möchte sie die Shareholder glücklich machen, möchte sie einen großen Gewinn erzielen, möchte sie das Gemeinwohl fördern oder geht es vielleicht sogar ums Thema Klimaschutz? Und Natürlich ist es so, dass dann Ziele definiert werden in der Organisation. Und klassischerweise funktioniert ja so ein Vergütungssystem, ne, dass man neben den Gehaltsbändern, wie es jetzt Sven auch beschrieben hat, und der Eingruppierung von einzelnen Menschen dann halt auch vielleicht Ziele definiert, was Leistungen, womit man dann halt auch die Leistung messen kann. Und ja, darauf kommt es eben auch an.
Diese Nachvollziehbarkeit, die hatte ich immer bei den Organisationen, wo irgendwie klar war, wenn man älter wird, verdient man mehr. Das war so ein Pakt. So, den sind wir jetzt stillschweigend alle eingegangen und das ist ja halt so. Wenn man älter wird, verdient man mehr. Und ich glaube, das war nachvollziehbar, weil man dort auch eine Gerechtigkeit sieht. Ja, ich werde ja auch älter. Und wenn ich hier bleibe, dann verdiene ich auch irgendwann mehr. Da war die Welt aber noch einfach, wahrscheinlich. Und wahrscheinlich haben wir uns auch dort in diesem Leistungsumfeld, so wie ihr es definiert, bewegt. Also, dass man sagt, ja, wenn man irgendwie 15 Jahre oder 20 Jahre hier geschuftet hat, dann kriegt man ein bisschen mehr. Und das ist so ein ungeschriebenes Gesetz. Die Nachvollziehbarkeit, das habe ich schon auch bei Freunden gehört, ist aber tatsächlich häufig nicht da, ne? Wenn man irgendwie sagt, ja, da ist ein anderer gekommen und wir haben irgendwie lang gesucht und auf einmal hat er mehr verdient, ne? Der hat ein höheres Einstiegsgehalt bekommen, als ich jetzt habe, obwohl ich 3 Jahre hier bin. Und da geht das Spielchen dann schon los. Und dann, ihr habt es gerade gesagt, der Markt gibt die Preise und da macht man sich's ja auch einfach, indem man sagt, ja, das ist der Markt, wir müssen jetzt mehr zahlen. Ja, dann will ich auch mehr. Ja, nee, das geht nicht. Also dann hättest du auch jetzt dieses Jahr zu uns kommen können. Das ist ja hyper individuell und ich kann mir vorstellen, viele haben ein Problem damit, mit der Nachvollziehbarkeit, aber wir reden ja auch nicht wirklich drüber. Und ich glaube, würden wir mehr drüber reden, würden wir mehr drüber diskutieren, dann, ich glaube, da hätten wir eine ganz schwierige Stimmung in diesem Land.
Also das glaube ich überhaupt nicht, dass wir eine schwierige Stimmung hätten, wenn wir mehr darüber sprechen würden. Ich glaube, das gehört sich in eine aufgeklärte und in eine selbstbestimmte Arbeitswelt. Also wenn wir die haben wollen, dass wir auch über Rahmenbedingungen, Konditionen für Zusammenarbeit sprechen müssen. Ich nenne das immer so der Auszug aus der Pyramide. Wenn wir in eine hierarchisch strukturierte Organisation gehen, dann hat da oben jemand definiert, wie die Regeln sind, und dann ordne ich mich dem unter. Was wir jetzt aber erleben, ist der Auszug aus der Pyramide. Das heißt, wir treffen uns im Grunde vor der Pyramide und müssen doch jetzt Wege finden, wie wir aushandeln, unter welchen Konditionen und Rahmenbedingungen wir zusammenarbeiten wollen und auch können und was wir brauchen. Und da vielleicht auch schon mal der Blick dahin, ja, Vergütung im Sinne von monetärer Vergütung ist bedeutsam, aber sie ist eben auch nicht alles, was wir für unser Tätigsein zurückbekommen. Auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt, das Gesamtpaket. Also was kriege ich denn wirklich alles zurück für mein Tun, für mein Wirken, für mein Engagement und mein Herzblut, sofern ich das einbringe oder was ich sonst noch mitbringe. Und diese Aushandlungskompetenz, das, was du gerade auch beschrieben hast, ist ja keine Aushandlung zwischen dem Bewerbenden, der gerne in die Organisation kommen möchte oder sich für eine Stelle interessiert, und der Organisation, sondern das ist eine Verhandlung. Da sind zwei Parteien, die versuchen, in irgendeiner Form sich zu einigen, idealerweise, aber auch immer mit der Aufladung, so nehme ich das zumindest wahr, also die eine Seite, die Angst hat, über den Tisch gezogen zu werden, das Gefühl, ich muss mich möglichst teuer verkaufen, ne, auch wieder da, diese Prägung, die wir am Anfang auch gesprochen haben, und auf der anderen Seite jemand, der, ich brauche eine Arbeitskraft, ich brauche diese Kompetenzen, ich brauche diese Kapazität für die Organisation, also es ist ein bisschen wie wie so ein bisschen Kampf, ne, auch ein bisschen Kampfmodus. Gibt's dann Gewinner und einen Verlierer? Ich muss auf jeden Fall dafür sorgen, dass ich nicht auf der Verliererseite stehe, sondern es sollte so unentschieden enden irgendwie, so dass beide mit einem rausgehen können mit einem gewahrten Gesicht. Aber in der Organisation, wenn man es mal neue Arbeitswelt, neue Form des Zusammenwirkens, da ist es doch eigentlich ein Aushandlungsprozess, der stattfinden müsste. Die Person, die von außen reinkommt, die weiß doch nachher gar nicht, dass sie vielleicht 30% mehr oder 20% mehr verdient als der Rest. Möchte ich das überhaupt? Möchte ich in einem ja. Team arbeiten, wo ich am Ende diejenige bin, die am meisten verdient und ich bin vielleicht diejenige, die zuletzt gekommen ist? Die Frage wird gar nicht gestellt, ne? Weil wir eben in der Verhandlung sind und nicht in einer Aushandlung von unterschiedlichen Aspekten in einem Gesamtgefüge. Und das ist schon für mich auch der Paradigmenwechsel, den wir vollziehen müssen. Weil wenn wir Kollaboration und Kooperation wollen in der Organisation, da müssen wir uns doch die Frage stellen, wie die Prozesse und die Entscheidungen, die dann auch zur Zusammenarbeit führen, wie die auch kollaborativ und kooperativ erfolgen.
Wir haben auch jetzt kürzlich eine interessante Befragung gemacht, zusammen mit der Hochschule Pforzheim. Und unter anderem haben wir auch nach den Kriterien gefragt, die Unternehmen ansetzen beim Thema Vergütung. Und was ich sehr interessant fand bei den Ergebnissen war, dass die Beschäftigten, die mitwirken am Vergütungssystem, eine total andere Einschätzung davon haben, welches Kriterium zählt, als diejenigen, die nicht mitwirken. Und ich finde, das zeigt, dass da eine völlig falsche Einschätzung davon da ist, zum Beispiel, was Verhandlungskunst ausmacht, was Marktdaten ausmachen, was vielleicht auch die Komplexität der Aufgabe, wie das reinspielt in mein Gehalt. Und das heißt, Beschäftigte kennen häufig überhaupt nicht die Kriterien. Sie wissen nicht, wie das Vergütungssystem funktioniert. Und wir wissen aus der Gerechtigkeitsforschung, dass das absolut kontraproduktiv ist, weil wenn Menschen das nachvollziehen können und verstehen, wie die Prozesse laufen und was reinspielt, dann finden sie insgesamt das System auch fairer, egal, auch wenn es Ungleichheiten gibt oder wenn es unterschiedliche Gehaltsgruppen gibt oder auch eine Gehaltsspreizung im Unternehmen.
Das heißt ja, wenn wir jetzt mal so weiterdenken, also ich glaube immer noch, wenn wir in dieser Pyramidenstruktur sind und dann würden alle wissen, was alle untereinander verdienen, das wäre ultra hart für viele zu verkraften. Da bin ich felsenfester Überzeugung, wenn man sieht, dass andere Kollegen vielleicht das 60-70% mehr verdienen und man selbst nicht. Aber ich glaube, man muss das aushalten, um zu dem Punkt zu kommen, den ihr euch wünscht. Also ich glaube, das ist dann vielleicht so eine Transformationsphase. Nadine, du hast gesagt, die rennen dann alle aus der Pyramide raus, stehen davor und dann kreieren wir was Neues.
Ich finde das ein spannender Aspekt und ich kann aus so einem Kundenprojekt berichten, wo der Startpunkt, glaube ich, genau dieser war. Also ganz viele unterschiedliche Titel in der Organisation, keine Vergleichbarkeit von Stellen und ein Riesenwunsch, so eine Außenvergleichbarkeit zu haben. Und wir haben angefangen und haben mit einem freiwilligen Team und mit HR so ein Bewertungsschema für Stellen erarbeitet und haben dann mit den ganzen Führungskräften, also mit Führungskräften, mit Bereichen angefangen, Stellen mal zu bewerten. Und das Spannende war, dass es wie eine Organisationsentwicklung war. Dieser Außenvergleich war plötzlich gar nicht mehr wichtig, weil sie gemerkt haben, ach, wir verstehen unsere Stellen gar nicht. Wir können gar nicht beurteilen, warum einer 40% mehr verdient. Vielleicht ist der Job auch höherwertig, so wie wir eine Stelle bewerten. Und ich glaube, das ist ein Riesenschritt erstmal dahin. Und dann intern erstmal zu schauen, bezahle ich Menschen ähnlich für gleiche Jobs? Das ist schon eine riesen Aufgabe, weil das hat sich auseinanderentwickelt und das entwickelt sich über die Jahre auseinander. Das heißt, dieser Innenvergleich wird ganz, ganz oft vergessen. Es wird immer draußen geschaut, was zahlt der Markt? Aber intern ziehe ich auch nicht nach. Ne? Also selbst wenn sich der Markt super entwickelt, dann heißt das, für mich, okay, ich muss einen Bewerber teurer einkaufen, aber intern ziehe ich nicht nach. Intern mache ich nicht mehr diesen Abgleich und gucke so, okay, der Markt hat sich jetzt für diese Menschen entwickelt, muss ich nicht auch eine interne Anpassung machen für die Menschen, die schon da sind, für die Mitarbeitenden. Das ist eine Riesenumstellung, weil dieser Blick nach außen sehr stark ist und gleichzeitig wissen wir, das ist ja ein Trugschluss, diese Außenvergleichbarkeit. Also nehmen wir einen ITler, der in jeder Branche gesucht wird. Ja. So, der wird beim öffentlichen Rundfunk anders bezahlt, als er bei BMW bezahlt wird. Und der wird anders bezahlt, als er im Startup bezahlt wird. Also eigentlich habe ich eine riesen Bandbreite für den total identischen Job. Das ist guter Coder, der irgendeinen Code schreibt in irgendeiner Sprache. Und ich habe eine riesen Bandbreite je nach Branche. Ist denn die Person anders, nur weil die im öffentlichen Rundfunk arbeitet, statt irgendwie, keine Ahnung, beim Autobauer, der gerade händeringend Menschen sucht und die dreimal so hoch bezahlt? Nee. Und diese Vergleichbarkeit wird immer schwieriger. Das ist ein Trugschluss, da wird hochgerechnet. Also wenn man dann mal genau reinschaut in Gehaltszahlen, dann wundert man sich.
Okay, also es gibt so manche Überraschungen, wenn du diese Einblicke hast.
Absolut.
Und da vielleicht nochmal als Ergänzung, also man vergleicht ja dann vielleicht in dem ersten Schritt erstmal die Stellen und nicht die Menschen. Ja, also das heißt, Transparenz ist nicht immer gleich Transparenz, absolute Transparenz jedes Gehalts, sondern man kann ja in Zwischenschritten gehen und damit anfangen, die Stellen neu zu bewerten und das transparent zu machen.
Wie gehen denn die Unternehmen damit um? Weil also ich würde denken, wenn ihr jetzt da hinkommt und sagt, ja hier, ihr habt jetzt da am Markt jetzt teuer, bleiben wir mal bei der IT, IT-Menschen einkaufen müssen, weil gerade alle irgendwie ITler suchen, ist auch ein einfaches Beispiel jetzt. Jetzt müsstet ihr eigentlich auch die schon da sind, auch mal anpassen. So, da sagt ja die BWL, ja nee, die haben wir doch günstig eingekauft. Jetzt können wir doch so, solange die nicht fragen, solange die nicht hier feilschen, das was du eben, Nadine, gesagt hast, verhandeln, dann ist doch in unserem Interesse. Dann können wir, die sind ja zufrieden, die haben nicht gekündigt, die, ich glaube, das wollen die auch nicht. Solange die es nicht wissen, ist doch alles gut. Wie reagieren denn da Führungskräfte? Wie reagiert da HR? Weil ich glaube, dass die BWL-Logik, die wir da haben, die sitzt so tief, das wird ja kein Geschäftsführer, keine Geschäftsführerin dieser Welt freiwillig gerne unterschreiben.
Naja, das kommt immer drauf an, was ich denke, was die Auswirkungen sind und was die wirklichen Kosten sind. Weil ganz ehrlich, natürlich irgendwie kriegen viele Menschen in Organisationen mit, wo sie ungefähr stehen, ob es Menschen gibt, die in die Organisation kommen und mehr verdienen. Und die Frustration bei ganz vielen, und das ist nicht nur bei IT-Lern, die Frustration bei ganz vielen Menschen in der Organisation, das Gefühl zu haben, ich kann mich gehaltlich eigentlich nur wirklich entwickeln, wenn ich die Organisation verlasse. Ja? Und da sehen wir schon, da wird ja auch das Vertrauensverhältnis auf der einen Seite zwischen Arbeitgeber und Mitarbeitende erschüttert, so nach dem Motto, was bin ich eigentlich meiner Organisation wert? Bin ich hier eigentlich nur eine Nummer? Kann ich eigentlich auch gehen? Und wie engagiere ich mich in einer Organisation, wo ich das Gefühl habe, dass ich eigentlich ja mit dem, was ich einbringe, im Vergleich zu Menschen, die neu in der Organisation reinkommen, eigentlich ja schlechter bewertet werde. Und wir stellen fest, zumindest in den Kundenprojekten, wo wir aktuell drin sind, dass das Bewusstsein dafür da ist und dass es dafür Lösungen braucht. Weil was ich ansonsten an vielleicht Kosten entstehen dadurch, dass dann Leute frustriert sind und oder die Organisation verlassen, ich eine Stelle wieder neu besetzen muss mit jemand, der ja dann teurer vermeintlich ist, der Einarbeitung und all das, was sich an Folgekosten ergibt. Also jemand, der da so ein bisschen systemisch draufschaut, müsste eigentlich sehen, dass da geht es nicht nur um, ich habe ein bisschen Gehalt gespart, sondern auch dafür zahle ich am Ende wieder einen Preis, auch als Organisation.
Und das geht ja von ein bisschen von der Annahme aus, dass Menschen über ihr Gehalt nicht sprechen in Organisationen. Ja, wir wissen, wir schreiben es teilweise noch in Arbeitsverträge, dass es nicht erlaubt ist, über das Gehalt zu sprechen. Ist eh nicht haltbar. Und das ist einfach nicht der Fall. Ich glaube, Menschen wissen ganz gut, wie sie eingeordnet sind in der Organisation. Vielleicht nicht auf den Cent. Aber ich glaube, sie können es ganz gut einschätzen und sie haben mit dem einen oder anderen Kollegen darüber gesprochen. Und die Frage ist, was möchte ich für Menschen in der Organisation? Möchte ich Menschen, die motiviert sind und sich fair behandelt fühlen? Oder möchte ich Menschen, die das Gefühl haben, vom Arbeitgeber ausgenutzt zu werden? Vielleicht ist das der Begriff.
Vielleicht auch da ein kleines Beispiel aus einem Kundenprojekt. Da waren wir in einem Vertriebsteam oder sind immer noch in einem Vertriebsteam. Und da war das Einstiegsgehalt, war jetzt zuletzt zwischen zwei Beträgen, Differenz 200 Euro. Und dann haben die, und die stellen vor allem Hochschulabsolventen oder Berufsschulabsolventen in einem landwirtschaftlichen Bereich ein, aus dem landwirtschaftlichen Bereich ein. Und dann haben die erzählt, wir haben dann angefangen, darüber zu sprechen, gerade am Anfang in unseren Neulingsrunden, ne? Was ist denn dein Einstiegsgehalt? Und die konnten nicht verstehen, warum jetzt eine Person 200, 100 oder 200 Euro mehr oder weniger hatten. Also es gab kein nachvollziehbares Kriterium. Es hatte einfach vielleicht auch mit der Tagesstimmung der Entscheider und Entscheiderinnen zu tun, ne? Oder ach, so sympathisch, ne? Oder auch so Individualitäten. Und es ist jetzt ja wirklich nicht viel, also diese 100, 200 Euro brutto, dann sind es, was weiß ich, maximal 100 Euro netto. Aber allein diese Unterscheidung hat zu so viel Konflikten geführt und zu so viel Unzufriedenheit. Also was ist jetzt der betriebswirtschaftliche Mehrwert, wenn ich gleichzeitig Menschen habe, die sich ständig darüber austauschen, warum sie jetzt 100 Euro oder 200 Euro mehr oder weniger bekommen haben. Ne? Das ist ja, wenn man das dann wiederum hochrechnet, also auch da betriebswirtschaftlich vorgehen würde. Ne? Und dann sieht man schon, da geht es dann nicht darum, um den Betrag, sondern es ist allein dieses Mehr und es nicht zu verstehen, wo dieses Mehr herkommt.
Es gibt mehr und mehr Unternehmen, die spielen dieses Spiel mit, die sagen, wir machen unsere Gehälter transparent, ne? Also man kann das nachvollziehen, es ist irgendwie, wir sind aus der Pyramide ausgetreten, und jetzt bin ich ja in dieser Welt wahrscheinlich noch in der Unterzahl, also ich als Organisation mache das, ein paar andere auch, aber die meisten ja nicht. Wozu führt das? Also haben die einen Wettbewerbsnachteil, haben die vielleicht sogar einen Wettbewerbsvorteil, müssen die anderen, muss die Masse irgendwann auch antizipieren, weil da Schwung reinkommt, wie würdet ihr das sehen?
Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, und ich glaube, das zieht sich so durch, auch durch die New Work-Diskussion, Kultur zieht Menschen an und stößt Menschen ab. Und ich glaube, gerade die Organisationen, die sehr transparent damit umgehen, auch sehr transparent mit dem Gehaltsthema umgehen, ziehen die Menschen an, die das gut finden. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Und das Geld steht nicht im Fokus, sondern vielleicht steht die Tätigkeit im Fokus oder idealerweise steht die Tätigkeit im Fokus. Was wünscht man sich mehr, als wenn man rausgeht, wenn ein Bewerber aus dem Bewerbungsgespräch rausgeht und nachher mit seinem Freund oder Freundin am Tisch sitzt und über das Bewerbungsgespräch erzählt? Was ist denn schöner? Soll er sagen, ich verdiene das und das Geld? Oder soll er sagen, boah, super spannende Aufgabe, total, total stimmig, ich würde herausfordern, freue mich drauf und das Gehalt ist stimmig. Also dieses Gehalt, put the money from the table, vom Tisch zu nehmen und zu sagen, ja, das muss stimmig sein, aber es muss nicht im Vordergrund stehen. Ich glaube, das merken immer mehr Organisationen, dass das ein Schlüssel ist. Das ist ein Schlüssel zur Kollaboration, das ist ein Schlüssel zu Kooperation, zu Co-Creation. Ich glaube, das wird immer wichtiger Und viele Organisationen erkennen es für sich. Und wir merken es einfach aufgrund der Nachfrage in dem Thema. Ich weiß noch, als wir mit dem Buch rausgekommen sind, mit unserem ersten Buch rausgekommen, und da war so ein bisschen die Überschrift: New Work braucht New Pay. Und faktisch sind unsere Kunden zu 90% nicht die Unternehmen, die du unter New Work setzen würdest, ja, sondern ganz, ganz andere Organisationen, vom familiengeführten Mittelständler in der zweiten Generation bis hin zum kleinen Konzern, die vielleicht noch gar nichts im Bereich New Work gemacht haben, aber sie merken, sie müssen was ändern. Und es ist eine neue Einfallstür.
Also alle brauchen New Pay, das ist die neue Erkenntnis. Und Transparenz ist nur eine Dimension, aber wenn wir jetzt speziell nochmal auf Transparenz gucken, glaube ich, dass die Unternehmen, die sich darum bemühen, aus unterschiedlichen Gründen im Vorteil sind. Also zum einen, ja, Kultur kann auch abstoßen, das ist richtig, aber wir sehen schon, dass die Organisationen, die ja sich da durch Transparenz hervortun, im Moment noch einen medialen Vorteil haben. Sie können durchaus als Arbeitgeber punkten, weil sie einfach in den Medien präsenter sind. Ihre Beispiele, die gehen wirklich quer durch die Bank, werden immer überall auch wieder besprochen. Das ist das eine. Zum anderen haben sie auch einen inhaltlichen Vorsprung. Transparenz wird immer mehr gefragt sein, auch von Seiten des Gesetzgebers gibt es Initiativen. Gerade wird über eine EU-Gesetzgebung auch diskutiert, dass Arbeitgeber nachweisen müssen, dass sie fair bezahlen. Das hat natürlich auch viel mit dem Gender Pay Gap zu tun. Aber diejenigen, die sich natürlich schon vorher um faire Gehaltsstrukturen bemüht haben, werden, wenn das kommt, werden großen Vorsprung haben und dann im Vorteil sein.
Ja, eine Anmerkung noch zu Sven. Ich habe einen Bekannten, der mir neulich ganz stolz erzählt hat, dass seine Partnerin einen neuen Job angetreten hat, und die hat schon gearbeitet, und dann hat er irgendwann: Du hast mir gar nicht erzählt, was du da jetzt verdienst. Und dann hat sie gesagt: Das weiß ich auch gar nicht. Und dann hat sie abgewartet, bis das erste Mal Gehalt aufs Konto kam. Und das fanden wir beide absurd. Und gleichzeitig habe ich gesagt, das ist doch total schön. Also die hat einfach da einen Job gefunden, der ihr total Spaß macht, den wollte sie unbedingt haben. Und wie viel sie jetzt so grob wusste, aber hatte eigentlich auch gar keine Ahnung. Also ja, ich glaube, ich verdiene mehr, aber weiß ich auch gar nicht. Und dann haben wir einfach aufgewartet, bis das Geld kam, und dann hat sie geguckt. Und das, Steffi, was du sagst, ne, also ESG, auch hier kommt ja auch aus der Finanzwelt enorm Druck, ne? Also auch hier das Thema Fairness. Und du hast recht, wenn ich jetzt irgendwie, wenn die großen Fonds nicht mehr bei mir Aktien kaufen können, weil ich nicht nachweisen kann, wie ich die Menschen bezahle, dann habe ich ja irgendwas vergessen in den letzten Jahren. Also auch hier, ja, ich finde diesen Satz: Wir haben gedacht, New Work Unternehmen brauchen New Pay, aber irgendwie sind ganz viele anderen, die meisten haben mit New Work nichts am Hut oder sehr wenig, und die implementieren es, dann zeigt es, das ist ja also weiterhin keine Spinnerei, sondern es ist eine Geschichte, die auf allen Ebenen vorangebracht wird und vielleicht schon viel tiefer greift, als vielen bewusst ist. Das nehme ich so aus den letzten Minuten mit, ne? Also es hat schon eine krasse Tragweite.
Ja. Nadine, du. Ja, wollen alle starten. Ja, und die Tragweite geht eben noch aus meiner Sicht sehr viel weiter, wenn wir eben anfangen, und jetzt über Gehalt und Entlohnung zu sprechen, und wir damit offen umgehen und versuchen herauszufinden, was es uns zum Beispiel als Mitarbeitende wichtig ist, oder was auch die Organisation, welche Kriterien, ne, relevant sind. Dann haben wir schon mal ein Feld bearbeitet, wo wir sehen, okay, ne, was ist denn hier, also was wollen wir vergüten? Und das hat ja auch kulturelle, aber eben auch eine Ausrichtung auf die Zukunft zur Folge. Eben, welche Kriterien sind relevant für uns als Organisation heute, und welche sind es vielleicht in der Zukunft? Und wie wie schauen wir da drauf aus dem Heute in die Zukunft? Also ich sag mal Thema Qualifikation, ne? Also wie bedeutsam wird es in der Zukunft für uns noch sein, ob jemand eine formale Qualifikation hat? Was entlohnen, belohnen wir damit? Was für Botschaften sende ich dann auch in die Organisation? Und gleichzeitig, wenn wir dann aber auch feststellen, ja, das, was du vorhin gesagt hast, auch das Thema ja Leistung, als wir in der Diskussion waren, warum ja auch ganz viele nach Leistung entlohnen wollen, ist, ja, ich habe da so vermeintliche Minderleister. Ne? Und was mache ich jetzt mit denen? Die muss ich ja irgendwie auch bestrafen dürfen, so nach dem Motto. Ja, aber das ist kein Aspekt für Entlohnung, das ist Führung, das ist Kommunikation, das ist Zusammenarbeit gestalten. Ne? Also auch da, was kann und will ich eigentlich über Vergütung regeln, über die monetäre Vergütung. Was muss ich auf einer ganz anderen Ebene klären und gestalten und entwickeln? Weil nur weil ich dem jetzt weniger bezahle oder ihr, wird die Leistung sich deswegen nicht unbedingt verbessern. Und die Leute im Team sind immer noch frustriert darüber, dass sich vielleicht jemand immer wieder rauszieht, wenn es darum ins Mal härter wird oder wenn es mal, na, die extra Meile braucht fürs Team. So, also was will ich denn wie regeln? Und dazu kommt, wenn wir eben Menschen fragen, warum verlassen sie denn die Organisation? Also vielleicht auch die Partnerin von deinem Freund, warum hat die eigentlich ihre andere Organisation verlassen? Anscheinend nicht wegen dem Gehalt, sonst wüsste sie jetzt, was sie verdient, sondern da wären andere Aspekte relevant, was sie in eine andere Organisation geführt hat. Und das erleben wir ja sehr oft. Die Leute gehen nicht, wenn alles passt, du hast super Kollegen, hast eine geile Aufgabe, ne? Du bist eigentlich total im Flow. Gehst du dann für 200, 300, 400, 500 Euro mehr? Wie viel mehr musst du dann wirklich bekommen als Angebot, dass es attraktiv wird? Also was ist eigentlich dieses Gesamtpaket? Und deswegen ist es so bedeutsam, über auch monetäre Entlohnung zu sprechen, weil dann können wir auch schauen, ja, muss ich an der Aufgabe drehen? Braucht die Person eine Entwicklung? Will die sehen, wie sie sich in der Organisation oder auch beruflich weiterentwickeln kann? Wie ist denn das Thema Resonanz? Ne? Was für Feedback geben wir uns hier? Wie erlebe ich mich selbst? Was kriege ich zurückgespiegelt? Ja, und das sind so viele unterschiedliche Komponenten. Und wenn wir das eben genau aufdröseln und schauen und analysieren, wo kommt denn die Unzufriedenheit her, dann können wir auch an der Organisation und mit den Menschen für die Zukunft an der Organisation arbeiten. Und deshalb, glaube ich, tut sich jede Organisation gut daran, genau herauszufinden, ja, was die Menschen bei dem Thema umtreibt und was sie auch zurückbrauchen jenseits der monetären Entlohnung.
Wir haben ja, als wir mit dem Thema gestartet sind, gedacht, die größte Dringlichkeit, sich damit zu beschäftigen, sind neue Formen der Zusammenarbeit. Also wir sind ja aus der New Work-Szene gekommen, haben gesehen, da weichen Hierarchien auf, da stehen agile Teams, da sind Menschen, die auch mal die Position wechseln wollen. Das sind so starke Veränderungen in den Formen der Zusammenarbeit, das passt nicht mehr zur Vergütung. Und ich glaube, inzwischen sehen wir, dass gesellschaftliche Trends mindestens einen ebenso großen Einfluss darauf haben. Also was wir jetzt auch durch die Pandemie nochmal sich wahnsinnig verstärkt hat, also das Thema flexible Arbeit und das Thema Arbeitszeit, neue Arbeitszeitmodelle, das hängt ja auch immer sehr stark mit Vergütung zusammen. Also wie ist eigentlich Gehalt mit Zeit gleichgesetzt und wie gehe ich damit um, wenn die Beschäftigten jetzt vielleicht nicht mehr von 9-to-5 im Büro sitzen und ich das auch kontrollieren kann? Das ist ein großer Need von ziemlich vielen Organisationen, da neue Lösungen zu finden. Oder wenn wir uns das Thema Klimaschutz anschauen, das ist so vielen Beschäftigten inzwischen wichtig. Ja, es gab eine Auswertung von Indeed, die hat über die letzten 2 Jahre die Entwicklungen untersucht und es ist die Nachfragen nach Jobs, die Klimaschutz im Titel haben, sind um 700% gestiegen. Finde ich der Wahnsinn. Und das heißt, die Beschäftigten gucken auch drauf, ja, wie vielleicht Unternehmen ihre Ziele setzen. Und das hat auch wieder mit Vergütung zu tun. Also diese ganzen gesellschaftlichen Trends sind unheimliche Treiber für das Thema Vergütung.
Ich musste mich echt gerade zusammenreißen, weil ich wollte, als du sagtest Indeed, wollte ich erst fragen, Ingrid, für diese Werbung. Ganz tief eingedrungen ist.
Werbung ist leider in unsere Köpfe eingebrannt. Ja.
Genau. Das war völlig automatisch. Ich musste stoppen an dieser Stelle. Sorry, ich wollte jetzt den Inhalt nicht schmälern damit. ihr habt mich überzeugt. Wenn wir jetzt den Themenschwerpunkt nochmal mit reinbringen, Kapitalismus neu gedacht, vielleicht auch ganz kurz, wie wichtig ist es, dass jeder Einzelne über sich und das Geld, über die Entlohnung, über seine eigene Arbeit nachdenkt?
Es geht nicht ohne. Ich bin so felsenfest. Wie wollen wir gute Entscheidungen treffen über Selbstbestimmtheit, über das, was uns wichtig ist, also was Arbeit, die wir wirklich, wirklich wollen, wenn wir so ein Thema einfach ausklammern und so tun, als gäbe es das nicht und es einfach verschieben. Das gehört für mich auch zu einem mündigen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin mit dazu. Also, und ich glaube und ich bin felsenfest davon überzeugt, wir werden in 5 Jahren werden wir uns fragen, wie wir das so lang nicht thematisieren konnten, die Thematik. So ein bisschen jetzt auch wie das Thema, gestern meinen Eltern drüber gesprochen, wie es früher war, in Cafés zu rauchen, ne? Und ja. Restaurants zu rauchen, unvorstellbar. Und ich habe so das Gefühl, in 5 bis 10 Jahren werden wir genauso drauf schauen, wie konnten wir denn darüber einfach schweigen? Ja.
Das ist ein schöner Vergleich, ja. Es ist, manchmal sind die Dinge sehr, sehr gar nicht so weit her, ne? Auch in Fliegern oder in der Bahn durfte man rauchen. Das habe ich nicht so wirklich erlebt, aber als wir dann jetzt so 40-jährige Raucher erzählen, wenn man früher nach Mallorca geflogen ist, da saß man hinten und hat gequarzt, ne? Völlig unvorstellbar. Und das ist jetzt nicht so lang her, ne? Also es ist ein 40-Jähriger, der mir erzählt, als er Anfang Mitte 20 war. Es ist jetzt nicht irgendwie Opa erzählt mit 90 aus seiner Jugend, ne? Das ist einfach, das ist schon, sondern ja, es ist krass.
Ich glaube auch, dass die Wirtschaftsform, die wir haben, die ist ja nicht losgelöst von dem, wie wir darüber denken und wie wir über Geld denken. Ich glaube schon, dass dadurch, dass wir uns bewusst werden über manche Mechanismen und ja, wo kommt das eigentlich her mit Angebot und Nachfrage und wie könnten wir es denn vielleicht auch anders machen? Also die Menschen haben das ja irgendwann so gestaltet, weil sie gesagt haben, ja, wir brauchen mehr Freiheitlichkeit im 18. Jahrhundert, Adam Smith, ja, da hatte ja nicht jeder Zugang zu bestimmten Tätigkeiten, da hat man mehr Freiheit gebraucht. Vielleicht brauchen wir heute was anderes und die Diskussion darüber müssen wir einfach führen und ich glaube, wir sind ja jetzt keine Aktivisten, die sagen, wir brauchen ein neues Wirtschaftssystem oder das können wir nicht leisten, aber wir können in Organisationen gucken, dass wir neue, ja, auch vielleicht Experimente anstoßen und auch Beispiele dafür schaffen, dass andere Dinge möglich sind. Und ich glaube schon, dass das, wenn das in den Köpfen was bewirkt, dass das sich auch auf die Wirtschaftsform, die wir gestalten können, auch auswirken kann.
Cool. Vielen Dank euch. Es war ein wilder Ritt durch das Geld, durch die Entlohnung und durch die Arbeit. Und ich glaube, also ich habe jetzt 3 iPad-Seiten vollgeschrieben an Dingen, wo ich nochmal drüber nachdenken will. Ich glaube, da war so viel dabei, es ist so vielschichtig, ich habe mich mehrfach auch ertappt, vielleicht hört man das auch in den Fragen oder in meinen Kommentaren, wo ich denke, ja, eigentlich weiß ich doch, aber irgendwie ist da noch was drin. Oder was ich mit meiner Situation heute meinte, ne, ich finde das ganz toll, aber ich musste dann doch nochmal eben zusammenrechnen, wie viel da jetzt diese Woche dann mehr aufs Konto kommt. Ne? Und das sind so Dinge, Ja, das mir hat gerade bei einem Soundcheck eine Dame von einem Buch erzählt und da ging es um Achtsamkeit. Ich glaube, das Thema Achtsamkeit spielt auch hier rein. Angebot und Nachfrage haben wir jetzt auch in der Corona-Zeit mehrfach herausgefunden, wie das Ganze funktioniert, was das mit uns macht. Von daher, ja, vielen Dank für diesen tollen Plausch, für dieses tolle Gespräch. Es hat mir wieder großen Spaß gemacht. Nadine, Sven, ihr seid alte Hasen hier. Ich weiß gar nicht, wer jetzt schon öfter hier war in dem Podcast. Es war auf jeden Fall wieder mal Zeit. Steffi, das erste Mal. Es wird nicht bei diesem Mal bleiben, da bin ich mir sicher. Das war das Gespräch mit Sven Franke, Stefanie Hornung und Nadine Nobile. Ich hoffe, du hast den ein oder anderen Impuls mitnehmen können. Du denkst ab jetzt ein bisschen anders über das Thema Entlohnung nach. New Pay ist vielleicht ein neues Wort in deinem Vokabular. Ich würde mich freuen, die anderen würden sich auch freuen. Du kannst alle kontaktieren, egal ob bei LinkedIn oder über deren Website. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Bis dahin, alles Gute. Ciao.